Hallo, hier ist Ulrike mit der 77. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich melde mich ja jetzt wieder nach einer längeren Winterpause zurück. Das auch etwas später wie geplant, weil ich krankheitsbedingt etwas eingeschränkt war. Letztes Wochenende ist mir einfach die Stimme weggeblieben, was natürlich für Podcastsaufnahmen gar nicht geht. Ich konnte also nur noch krächzen und das war echt keinem zuzumuten. Also habe ich da zwangspausiert. Und was die Gartenarbeit angeht, was da sich jetzt immer noch sehr lästig bemerkbar macht, ist, ich habe mir vor circa 14 Tagen, 3 Wochen den Fuß umgeknickt. Da ist nichts Schlimmes passiert, aber das tut einfach immer noch weh und das Gelenk muss geschont und stabilisiert werden, sodass es mir nicht so nach Umgraben und großen Aktionen im Garten ist, was natürlich sehr lästig ist. Gerade jetzt geht es ja so richtig los, Mitte, Ende März im Garten. Ja, aber jetzt endlich der Podcast. Nochmal herzlichen Dank an diejenigen, die sich da über die Webseite so nett erkundigt haben. Grüße an Vanessa und Christine. Und ich gebe jetzt mal einen kurzen Überblick über die Themen heute. Es geht über das Saatgutfestival in Köln. Es gibt einen Filmtipp. Es geht über das Wetter und den phänologischen Kalender. Und es geht um Gartenarbeit jetzt am Saisonanfang, bisschen über Pflanzenanzucht und Gartenarbeit im März, April. Für mich hat das Gartenjahr mit dem Saatgutfestival 2019 am 23. Februar in Köln gestartet. Ich hatte hier ja schon berichtet, dass ich inzwischen im Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt bin und da in der Regionalgruppe Köln engagiert bin. Und wir hatten dieses Jahr das erste Mal einen eigenen Stand auf dem Saatgutfestival in Köln. Da haben wir Samen aus eigener Erhaltung unters Volk gebracht gegen Spende. Ich hatte auch was erhalten, nämlich die Bohne Ruhm vom Vorgebirge und ein paar Tomatensamen. Ja, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war wirklich der Bär los. Das Saatgut ist uns quasi aus den Händen gerissen worden. Wir waren also schon mittags da mehr oder weniger ausverkauft an Saatgut. Und das bedeutet, dass einfach das Interesse an samenfestem Saatgut von alten Sorten total groß ist. Auf dem Kölner Saatgutfestival waren schätzungsweise 1500 Besucher und das ist schon ganz ordentlich. Bilder dazu findet ihr auf der Webseite vom VEN, Regionalgruppe Köln, und auch auf der Facebook-Seite VEN Köln, Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Da gibt es auch Infos über Aktivitäten, die anstehen und halt Bilder von diesem Saatgutfestival. Wenn euch das interessiert, guckt euch das an, folgt uns, schreibt uns, wir freuen uns da sehr über Rückmeldung. Ich denke, jeder, der einen Garten hat oder auch Gemüse anbaut, dem ist es nicht egal, was da passiert im Moment mit den Insekten oder auch mit den Vögeln. Ich habe jetzt schon das Gefühl im Garten, dass wenn ich Hummeln oder Bienen sehe, dass hier so kleine Kostbarkeiten durch die Gegend fliegen und man hat wirklich das Gefühl, dass, ja, dass etwas nicht stimmt und dass einfach dringend was passieren muss. Nach den Insekten, die so dramatisch zurückgegangen sind, folgen jetzt die Vögel. Und das ist wirklich zu hören im Frühling. Wenn man früher aufwachte durch Vogelgezwitscher, ist das heute nicht der Fall. Man hört noch den einen oder anderen Vogel zwitschern, aber ich habe schon den Eindruck, dass das deutlich weniger geworden ist. Und Die Lage ist wirklich dramatisch, sodass da eine Wende im Agrarsektor überfällig ist. Diese Themen beschäftigen mich, beziehungsweise das liegt mir echt im Magen. Und ich möchte euch da auch einen Film empfehlen. Und zwar heißt der »Wie schaffen wir die Agrarwende?« und der wird auf Arte ausgestrahlt am 23.03.2019 und ist dort auch bis Mitte Juni in der Mediathek zu sehen. Bei Arte, wie schaffen wir die Agrarwende? Ein sehr sehenswerter Film, wo also die Zusammenhänge nochmal dargestellt werden. Was mir zum Beispiel nochmal klar geworden ist, ist, dass das Arbeiten durch Kunstdünger und mit Pestiziden das Bodenleben auf die Dauer zerstört. Und ein intaktes Bodenleben ist die Voraussetzung, dass die Pflanzen die Nährstoffe gut aufnehmen, beziehungsweise dass sie diesen zur Verfügung gestellt wird. Also gerade der Kunstdüngereinsatz führt dazu, dass die natürliche Bereitstellung der Nahrung nicht mehr funktioniert und dass immer mehr Kunstdünger gebraucht wird. So entsteht dann ein Teufelskreis, aus dem die Bauern auch schwerlich rauskommen. Und es geht am Ende dann darum, dass man mit immer höheren Kunstdüngergaben nur noch den Ertrag halten will. Eine Ertragssteigerung ist dann irgendwann gar nicht mehr möglich, weil die Böden halt völlig ausgelaugt sind. Von der durch diese Bewirtschaftung verursachten Insektensterben und dem Rückgang der Artenvielfalt und so weiter ganz zu schweigen. Es wäre also total wichtig, dass sich da was ändert. Im Moment läuft auch gerade noch eine Aktion der NABU. Am 2.4.2019 wird nämlich in der EU über die Vergabe der Subventionsgelder in der Landwirtschaft entschieden. Das ist also sehr bald und der NABU hat da eine Initiative gestartet, die heißt Jetzt Insekten und Vögel retten. Da geht es darum, dass jeder seinem EU-Abgeordneten schreiben kann, mit der Bitte, sich doch da um eine Änderung der Vergabe der Subventionsgelder stark zu machen. Es wäre halt wichtig, wenn es Subventionen halt gibt, die zum Erhalt der Natur beitragen, die Artenvielfalt und Insekten und Vögel schützen und die eine Auslaugung der Böden verhindern und so weiter. Was mir da auch nochmal klar geworden ist, ist, dass in dem konventionell erzeugten Gemüsen der reale Preis für die Umweltbelastung ja gar nicht enthalten ist. Also es wäre auch eine Forderung, dass diese Schäden, die Kunstdünger durch Belastung des Grundwassers verursachen zum Beispiel, wenn das in den Preisen der Lebensmittel mit enthalten wäre, sähe die Sache auch schon ganz anders aus. Und der Ökolandbau hätte sehr viel bessere Chancen gegenüber den konventionell produzierten Lebensmitteln. Ja, seht euch den Film an. Wenn ihr das rechtzeitig hört, unterstützt noch diese NABU-Initiative. Das würde mich freuen. Vorab können wir natürlich im Kleinen was für die Insekten tun, indem wir in unseren Gärten und Schrebergärten ganz insektenfreundliche Pflanzen anpflanzen, also Blumen, Obstbäume, das ein oder andere Unkraut stehen lassen. Die städtischen Gärten werden so zu einer Zuflucht für die Insekten. Es ist bekannt, dass die Artenvielfalt in den Städten inzwischen größer ist wie im ländlichen Lebensraum und das liegt halt an der intensiven Landwirtschaft, die die Lebensräume dort vernichtet. Eine Studie der Universität Bristol hat vor kurzem auch herausgefunden, dass von diesen städtischen Lebensräumen die Schrebergärten mit Abstand die besten Orte für die Insekten sind. Mit der Mischung aus Obst, Blumen und Unkraut schneiden die mit Abstand am besten ab. Ihr könnt den Hinweis auf diesen Artikel auf meiner Webseite finden, www.entspanntimgarten.de. Damit tun wir auch was für die Vögel, die ja die Insekten brauchen. Auch die Körnerfresser brauchen Insekten zur Aufzucht ihrer Jungen. Da habe ich jetzt neulich den Tipp gehört, dass man auch im Frühjahr Meisenknödel hinhängen sollte. Dadurch unterstützt man die Elternvögel darin. Die können dann nämlich sich da ihre Fettreserven besorgen und die wenigen Insekten, die sie tatsächlich fangen, dann ihrer Brut zu futtern geben. Ja, also durch Fütterung der Vögel auch im Frühjahr unterstützt man die bei der Aufzucht der Jungen. Auf dass wir halt auch noch in 10, 20 Jahren Hummeln, Schmetterlinge, Vögel im Garten haben. So, jetzt aber genug Politisierung. Wenden wir uns dem Wetter zu und dem phänologischen Kalender. Wobei, da landen wir im nächsten Politikthema. Klimawandel läuft. Wir sind wieder 3 bis 4 Wochen voraus im phänologischen Kalender, weil es untypisch warm war. Es gab einen recht milden Winter, wo es hier im Rheinland nur ein paar Tage leichteren Frost gab. Im Februar gab es ein paar Tage, die bis zu 20 Grad warm waren, und jetzt auch Mitte März ein Freitag mit 21 Grad und tollstem Frühlingswetter, sodass wir uns schon jetzt am 23.03., also Ende Mitte März, in der Mitte des Hochfrühlings befinden. Der Hochfrühling, der Beginn, wird durch den Blühbeginn der Forsythie markiert. Die Mitte durch die Blattentfaltung der Stachelbeere, das ist also schon geschehen. Blattentfaltung von Rosskastanie, Birke, Eberesche. Und der Ende des Hochfrühlings wird markiert durch die Blüte des Löwenzahns, Blüte von roten Johannisbeeren, Süßkirschen, Birnen und die Blattentfaltung bei Rotbuchen und Rosskastanien. Es ist also jetzt wirklich schon so, dass die Blattentfaltung an Büschen und einigen Bäumen eingesetzt hat, was sonst meiner Erinnerung nach eher Mitte April hier im Rheinland der Fall ist. Also im Moment ist diese zauberhafte Stimmung, wo ein Hauch von Grün über den Zweigen liegt. Teilweise bei sehr schönem Wetter kann man das richtig genießen im Garten schon. Ich halt mit einer Träne im Knopfloch, weil ich durch diesen umgeknickten Fuß doch was behindert bin, sodass ich da jetzt eher im Garten geguckt habe und bislang ein paar Pflänzchen vorgezogen habe bzw. ausgesät habe. Und im Februar, als ich den Fuß noch nicht umgeschlagen hatte, da habe ich schon ein Beet halb umgegraben, aber das ist das Einzige, was da bis jetzt bearbeitet ist im Garten von mir. Ich habe also wieder Tomaten vorgezogen und habe so circa am 10.03. die Tomatensamen ausgesät. Das ist für mich hier mit der Souterrain-Wohnung das einzig Machbare, weil ich die hier drinnen nicht so gut halten kann. Und es ist sehr wichtig, dass die nach der Keimung genug Licht haben und gleichzeitig nicht allzu warm stehen, weil die Pflänzchen sonst zu hoch schießen und ganz wackelig werden würden. Ich habe wieder unter anderem bei dem Saatgutfestival ein paar samenfeste Sorten, also alte Sorten, bekommen und bin jetzt ganz gespannt und probiere auch was Neues aus. Hier also das, was ich dieses Jahr ausgesät habe an Tomaten, das ist die Tomate Cœur du Bœuf. Dann Haubners Vollendung, Herz von Bosnien und das Kleeblatt von Togo. Diese beiden, die haben sich bei mir letztes Jahr bewährt. Das Kleeblatt von Togo ist die kleinste Fleischtomate der Welt und sieht einfach total niedlich aus. Und das Herz von Bosnien ist eine sehr gute Ochsenherztomate. Dann habe ich noch die Tomate Bonner Beste und die schlesische Himbeere. Und noch 2 andere Tomaten ausgesät. Ja, ich bin ganz gespannt, was daraus wird. Und ich mache das jetzt so, dass ich die Pflänzchen in so einem abgedeckten, also praktisch so einer Pflanz, Schale mit so einer Plastikhaube habe. Und die stelle ich tagsüber dann immer auf den Balkon und hole sie nachts dann rein, damit es den Pflänzchen nicht zu kalt wird. Ja, und auf dem Balkon habe ich sie je nach Witterung dann mit dieser Plastikhaube halt abgedeckt, wie so ein Mini-Gewächshaus. Oder als es jetzt bis zu 21 Grad warm war, habe ich die dann auch gelüftet und die Pflänzchen vorsichtig auch direkt dem Sonnenlicht schon ausgesetzt. Und die sind wirklich sehr robust und kräftig und gedrungen, also so wie man es haben will bis jetzt. Ab dem Zeitpunkt, wo das zweite Blattpaar dann erscheint, werde ich die dann in größere Töpfe setzen und in dieses Foliengewächshaus auf die Terrasse stellen. Ja, ich plane noch Salate und Kohlrabi vorzuziehen. Ich habe eine Kohlsorte ausgesät. Vielleicht sehe ich auch diesen Butterkohl nochmal aus. Das muss ich mir noch überlegen. Also diese Pflänzchen, die ziehe ich vor und pflanze sie dann in die Beete aus. Und ich wollte auch Tagetes vorziehen und noch auch ein paar Sommerblumen. Vor der Aussaat habe ich teilweise eine Keimprobe mit dem Saatgut gemacht. Vor allem natürlich bei dem Saatgut, das wir bei dem Saatgutfestival abgegeben haben. Bei einer Keimprobe sät man also so 10 bis 20 Samen, je nach Saatgut, auf Küchenpapier und feuchtet das an und hält es gut feucht und kann dann sehen, wie keimfähig das Saatgut noch ist. Wenn zum Beispiel nur die Hälfte keimt, weiß man, dass man etwas dichter aussäen muss. Wenn gar nichts keimt, weiß man, dass man sich praktisch den Platz und die Zeit dann sparen kann. Dafür macht das auch Sinn. Und wie gesagt, wenn alles keimt, was ja meistens bei Tomaten der Fall ist, dann weiß man halt, dass wir die Tomatensamen dann gut abgeben können. Ja, also Keimproben lohnen sich vor allem, wenn man was aussät und wenn man ins Freiland auch sät und man wartet dann 2-3 Wochen und es kommt nichts, das ist einfach dann Zeit- und Platzverschwendung. Deswegen lohnt sich das je nachdem durchaus, wenn man älteres Saatgut hat und nicht sicher ist, ob es das noch tut. Es wäre dann halt auch schade, das einfach ungeprüft wegzuwerfen. In dem Fall lohnt sich eine Keimprobe dann auf jeden Fall. Je nach Bodentemperatur kann man ja jetzt auch schon erste Saaten ins Freiland machen. Also zum Beispiel Spinat, Radieschen, Rettich und ein paar Sommerblumen wie Ringelblumen, Jungfer im Grün, Erbsen, dicke Bohnen, Möhren. All das kann man auch direkt aussehen, sobald der Boden abgetrocknet ist und nicht mehr an den Schuhen festklebt. Das ist ja die zweite Variable. Also man kann die Beete bearbeiten, sobald der Boden trocken genug ist. Das ist auch etwas, was ich, denke ich, im Knien auf diesem Knieschonpolster machen kann. Boden bearbeiten praktisch, ohne diesen verstauchten Knöchel dazu belasten, könnte ich praktisch im Knien ja Unkraut jäten, habe ich mir überlegt. Ja, also wenn das Wetter dementsprechend ist, werde ich mich da so nach und nach wieder durch die Beete arbeiten. Ich habe auch schon wieder meinen alten Bekannten, den kriechenden Hahnenfuß, gesichtet. Also da werde ich die Beete wieder entfilzen müssen und von Unkraut befreien. Und ich werde dann nach und nach auch die Beete mit der Grabgabel lockern. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich, wenn möglich, vermeide, den Boden richtig zu wenden beim Graben. Ich mache das so, dass ich den mit der Grabgabel hochhebe und dann an selber Stelle praktisch wieder fallen lasse und die Unkräuter dann dabei raushole. So ist der Boden gelockert, aber die Struktur, die Mikroorganismen bleiben am Platz und da wird nicht das Unterste dann zu oberst gekehrt. Ja, was ich auch schon gemacht habe, ist Kartoffelvorkeim. Auch da habe ich Kartoffeln am Saatgutfestival erworben und probiere dieses Jahr mal neue Sorten aus. Und zwar habe ich den Erstling Duke of York. Dann habe ich eine Kartoffel Belle de Fontenay und eine Linzer Delikatesse. Ja, ich bin mal gespannt, was das gibt. Die stehen bei mir in der Laube zum Vorkeimen. Man sagt ja, dass der Zeitpunkt der Forsythienblüte der Marker ist, ab dem man Kartoffeln setzen kann. Die Forsythien haben dieses Jahr wirklich sehr früh geblüht, nämlich schon Anfang März. Gewöhnlich habe ich die Kartoffeln ja Ende März gesetzt. Das empfiehlt sich auch, weil eben die Gefahr von Spätfrosten ja ist und Kartoffeln sind sehr frostempfindlich. Wenn das Laub dann schon draußen ist und wenn es dann noch mal friert, Mitte, Ende April, das ist dann blöd. Außerdem habe ich halt wegen dem Knöchel die Beete noch gar nicht fertig, sodass ich denke, dass es bei mir jetzt tatsächlich so Ende März, Anfang April werden wird. Dann werde ich die Kartoffeln setzen. Zu der Gartenarbeit noch ein Buchtipp, und zwar der Taschengarten 2019 von der Gartenwerkstatt Marburg. Das ist ein Kalender, ein Gartenkalender, wo es ganz gute Tipps gibt, immer. Also für jede Woche ein Gartentipp und wo auch sehr gut erklärt ist, wann man was aussät und auspflanzt und vorzieht. Da kann man sich ganz gut dran orientieren. Ja, das lohnt sich, den anzuschaffen. Das ist ein ganz netter kleiner Kalender. Im Haus werde ich ab April auch noch Zucchini und Gurken vorziehen und Kürbisse. Da muss man aufpassen, dass gerade bei den Gurken, dass die dann nicht schon zu groß sind vor der Auspflanzung im Mai. Und freue mich auf den Kopfsalat Mombacher Winter. Das hatte ich ja berichtet. Wir hatten von VEN Köln eine alte Sorte Winterkopfsalat vermehrt. Der wird im Herbst gesät und gepflanzt und bleibt im Winter dann auf dem Beet. Und den habe ich auch ausgepflanzt. Der sieht gut aus im Garten. Das ist ein Salat, der halt jetzt schon da steht und der jetzt langsam anfängt zu wachsen. Also der wird dann im frühen Frühjahr reif und hat natürlich einen Vorsprung vor Salaten, die man jetzt auspflanzt. Ja, da bin ich gespannt und den werde ich auch weiter vermehren. Das lässt sich ganz vielversprechend an. Ansonsten wird im März, April jetzt das Übliche im Garten sein, also die Beete vorbereiten und den Rasen das erste Mal mähen und düngen, ganz wichtig. Eventuell vertikutieren und aussaaten ins Freiland. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr mal diesen Mangold Bright Lights aussehen, den bunten Mangold, einiges an Sommerblumen und ich werde wieder die Bechermalven aussehen, Kornblumen, die kann man übrigens jetzt schon säen, Sonnenblumen, Tagetes und so weiter. Asiasalate wollte ich auch aussehen. Das kann man auch relativ früh machen. Und ich werde das Tomatenbeet vorbereiten müssen. Mein Mann hatte ja letztes Jahr ein Tomatendach gebaut, das man leider im Winter nicht abnehmen konnte. Und dieses Tomatendach, das mit so Plastik, mit so gewelltem, durchsichtigen Plastik gedeckt war, ist ziemlich zerlegt worden von den Frühjahrsstürmen und auch teilweise Winterstürmen. Es war ja so, dass jetzt Anfang März, dass es ein, zwei Wochen lang wirklich heftig gestürmt hat, auch eine Folge des Klimawandels. Und diese Stürme, die haben dieses Tomatendach fast komplett zerlegt, sodass das also jetzt neu gebaut werden muss. Und ich hatte da ja auch ein bisschen so einen Hügel aufgeschüttet, weil da drunter noch so Wurzeln waren von einem Mirabellenbäumchen, der da falsch stand, wo man schwer den Boden nur umgraben konnte, weil der so verwurzelt war. Und dieses muss ich auch ganz neu anlegen. Da hatte ich das Beet im Nachhinein dann doch größer gemacht im zweiten Jahr und hatte so jetzt nur an einer kleineren Stelle einen mehrmals gefalteten Kaninchenzaun als Mäuseschutz praktisch mit vergraben. Das muss ich eigentlich alles ausgraben und das nochmal neu vernünftig anlegen. Die Erde hatte ich ja immer mit Kompost aufgeschüttet, eine Mischung aus Kompost, Mutterboden und Pferdemist. Pferdemist werde ich weglassen oder ganz zurückhaltend damit verfahren, weil eine Gefahr auch ist, Tomaten zu überdüngen. Die schmecken dann einfach nicht mehr. Tomaten sind zwar ein Starkzehrer, aber es scheiden sich da auch etwas die Geister. Man sagt halt, dass Tomaten, wenn die da nicht überversorgt sind, einfach geschmacklich vorne liegen. Ja, da muss ich mal schauen. Ich habe von dem Seminar Gärtnern auf kleinstem Raum einen Tipp mitgenommen für einen Stoff. Perligran heißt das. Das ist praktisch so ein Puffgestein-Krümel sozusagen. Das kann man auch nehmen, um praktisch Hochbeete, um da die Erde zu verbessern. Dieses Gestein, das hat die Eigenschaft, Wasser gut zu binden und halt den Boden aufzulockern. Da überlege ich mich da auch mit was unterzumischen für diese Mischung, auf Erdmischung auf für die Tomaten. Ja, ich werde berichten, was daraus wird, und ich hoffe, dass ich fit genug bin jetzt für den Garten und freue mich darauf, dass es nächste Woche wieder eigentlich ganz schönes Wetter werden soll und werde dann nach und nach loslegen. Anfang des Jahres jetzt war ich teilweise auch abgelenkt durch verschiedene Sachen oder bin es auch noch. Wir haben im Moment sehr viel zu tun auf der Arbeit, weil uns einfach durch verschiedene Ursachen 2,5 Stellen fehlen, beziehungsweise die sind neu zu besetzen. Das ist die eine Sache, da ist also viel zu tun. Dann gab es Anfang März ein Drama, weil unsere Katze krank war und ein Tag blöderweise auch verschwunden war. Das war sehr nervenzerfetzend. Die Katze ist zum Glück wieder da und es geht ihr auch deutlich besser. Aber das waren alles Dinge, wo ich an alles Mögliche gedacht habe, nur nicht an den Garten. Deswegen also dieses Jahr etwas mit gebremster Kraft. Zumindest der erste Start. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht und hoffe, dass es sich jetzt gut anlässt, und ich wünsche auch euch viel Spaß im Garten und sage bis bald, eure Ulrike.